jeden Tag ändert sich das Bild. An einem Tag schauen die Marktteilnehmer darauf, was die Wirtschaft macht, ob die Wirtschaft wächst oder nicht. Und dann gibt es einen Tag, so wie gestern wieder, da treten Notenbanker auf, auch der Jay Powell ist wieder mal in die Auslage getreten und dann beschäftigt sich der Markt damit, naja, gibt es jetzt tatsächlich Zinssenkungen oder nicht?
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Und es ist interessant, jeden Tag so diese langsame Entwicklung zu begleiten, weil scheinbar, ja, so ohne Riesenkommando, aber trotzdem ändert sich die Erwartungshaltung im Markt peu à peu, jeden Tag ein Stückchen weiter. Wenn wir uns nur zurückerinnern, noch vor 3 Monaten war die Erwartungshaltung, dass in diesem Jahr die Zinsen 6, 7 Mal gesenkt werden, also sehr, sehr stark, und das war die Erwartungshaltung, das ist dann eingepreist worden und immer mehr Notenbanker sind rausgekommen und haben gesagt, keep cool, das ist viel zu viel, und jetzt beschäftigt sich der Markt mit der Fragestellung, kann es tatsächlich sein, dass wir möglicherweise in diesem Jahr gar keine Zinssenkung bekommen? Das, was in der aktuellen Situation, wenn man die Wirtschaft anschaut, immer wieder aufgezeigt wird, ist, dass die Wirtschaft mit ja, wahrscheinlich 3% in diesem Jahr wachsen wird, wenn alle Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie sind, und dass die Amerikaner quasi sowas wie Vollbeschäftigung haben. Diese 2 Punkte, Vollbeschäftigung plus Wirtschaftswachstum 3%, brauchen nicht unbedingt eine Zinssenkung. Was aber das Ganze nicht so leicht macht, ist, dass diese 3% Wirtschaftswachstum derzeit durch eine extreme Neuverschuldung erkauft wurden. Die Neuverschuldung der Amerikaner ist im letzten Jahr um plus 6% gestiegen. In diesem Jahr werden sie voraussichtlich um plus 9% in der Neuverschuldung steigen. Und damit ist auf der anderen Seite eine 3%ige Steigerung erkauft worden. Eine Notenbankerin, die Frau Mester, hat vor 2 Tagen bei einer Konferenz in ihrer Rede die sogenannte neutrale Rate bei den Zinsen bei 3% im Raum stehen lassen. Nicht mehr so, wie bis jetzt ausgesprochen wurde, 2%, sondern bei 3%. Und was heißt diese neutrale Rate? Die neutrale Rate sagt im Grunde aus, auf welchem Zinsniveau ist die Notenbank der Meinung, dass hier die Wirtschaft weder gebremst noch besonders stimuliert wird. Diese neutrale Rate wird als Basis genommen. Da wird danach die Inflation dazu gezählt und das ergibt dann den jeweiligen Zinssatz, den die Notenbank für einen neutralen Zinssatz hält. Solange die Zielsetzung bei der Inflation 2% war und die neutrale Rate mit 2% angesetzt wurde, hätte sich eine gesunde, neutrale Zinshöhe von 4% ergeben. Das wäre im Vergleich zur jetzigen Situation mit 5,2 eine tatsächliche Zinssenkung. Jetzt passiert aber Folgendes, dass sowohl bei der Inflationszielsetzung, also die Notenbanker haben immer wieder gesagt, oder auch der Jay Powell, naja, die alten 2% sind jetzt möglicherweise die neuen 3%. Also wenn die Inflation ein bisschen klebriger und höher ist, das stört uns nicht. Und die Frau Mesters sagt, die aktuelle neutrale Rate ist nicht 2%, sondern 3%. Und damit sagt sie indirekt, 2024 wird es keine Zinssenkungen geben. Weil wenn wir jetzt die neue neutrale Rate von 3% und die tolerantere Inflationsbetrachtung von Jay Powell zusammenzählen, dann haben wir plötzlich 3 plus 3, das ist 6%. Das würde nicht nur heißen, dass es keine Zinssenkung gibt, sondern es würde sogar heißen, dass es eine Zinshebung geben sollte. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil gerade diese extreme Neuverschuldung und die höheren Zinsen stellen das gesamte amerikanische System vor ein Riesenproblem. Und in Wahrheit ist es so, dass eben seitdem der Jay Powell gesagt hat, die Zinssenkung könnte kommen, dazwischen hat die Fed sich selber damit überrascht, dass durch diese hohe Neuverschuldung, durch diese extrem starke zusätzliche Liquidität zu viel Wachstum da ist und rein von dieser Seite her Zinssenkung nicht logisch ist. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wie hoch die Verschuldung ist, dann wäre eine Zinssenkung schon ganz gut. Und in den vergangenen Tagen haben wir auch gesehen, dass mittlerweile Zahlen rausgekommen sind, die zeigen, dass der Konsument beginnt, sich zurückzunehmen. Das heißt, solche Unternehmen, die sehr nah am Konsumenten sind, die deuten schon an, dass im ersten Quartal ihre Umsatzziele mit hoher Wahrscheinlichkeit verfehlt werden. Die gehen also jetzt schon raus und geben Meldungen raus. In den kommenden Wochen beginnen wieder die Quartalsmeldungen. Die ersten 3 Monate sind vorbei und die Unternehmen kommen mit Zahlen raus. Und im Moment sind sehr viele Warnungen da, dass der Konsument im ersten Quartal in diesem Jahr zurückhaltend war. Jetzt beginnt sich die Wall Street also mit dieser Idee, mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen, dass wenn die Wirtschaft stark ist, unter diesen Bedingungen derzeit keine Zinssenkung kommen könnte. Und die Stärke der Wirtschaft hat ja nicht nur am Anfang des Jahres die Magnificent Seven betroffen, sondern eher die gesamte Breite. Das ist für Anleger gut, weil die Portfolios nicht nur in jenen Bereichen gestiegen sind, die auf die Magnificent Seven, auf die wenigen Großen gesetzt haben, sondern der gesamte breite Markt. Diese Wachstumsgeschichte, dass so viel, dass mit dieser Neuverschuldung Wachstum erkauft wurde, das ist grundsätzlich was Gutes, weil die Rezession, die erwartet wurde, und ohne Wachstum hätte es eine Rezession gegeben, weil damit diese Rezession verhindert wurde. Aber jetzt muss natürlich wieder reagiert werden. Und damit sehen wir, das ist das Interessante an den Märkten, es gibt keine Situation, die ewig und immer gleich bleibt, sondern egal in welche Richtung eine Übertreibung sich ausgebildet hat, entweder stark nach oben oder stark nach unten, danach gibt es eine Gegenreaktion, weil die Akteure natürlich darauf reagieren. Das bleibt nicht ewig gleich. Ich nehme nur die Autoindustrie her. Vor der Pandemie haben wir bei den Autoproduzenten eine Situation gehabt, da haben wir Bilder auch darüber gesehen, dass sehr viele große Autoproduzenten Autos produziert haben und diese Autos sind aber nicht verkauft worden, sondern die haben auf Lager, auf Halde produziert. Da sind die Autos sehr, sehr lange nach der Produktion irgendwo gestanden, bevor sie tatsächlich verkauft wurden. Dann kam die Pandemie, die Lieferketten sind zusammengebrochen und da hatten wir dann 2021 Situationen, dass man plötzlich Wartezeiten wieder hatte für neue Autos. Das heißt, die Autos wurden nicht auf Halde produziert, sondern gleich direkt vom Fließband weg schon ausgeliefert an die Konsumenten. Es gab keine Lagerhaltungszeiten, weil die Nachfrage nicht bedient werden konnte. Damit sind auch die Margen der Autoproduzenten natürlich in die Höhe gegangen. Und wenn irgendwo sehr viel Licht ist, dann kommen natürlich sehr viele Motten dazu. Da haben sich sehr viele darüber gefreut, dass sie in diesem Bereich mit hohen Margen gut Geld verdienen können. Aber jetzt dreht sich das wieder. Erstens fragt der Konsument weniger nach und immer mehr große Autoproduzenten kommen mit Zahlen raus, die zeigen, dass die Lagerbestände steigen. Die Zahlen sind jetzt wieder innerhalb von Monaten von durchschnittlich 14 bis 16 Tage Lager Stand auf mittlerweile 33 gestiegen und steigen weiter. Das heißt, sehr viele Autoproduzenten beginnen jetzt wieder, weil sie den Märkten zeigen wollen, wir produzieren E-Autos, aber die können sie nicht verkaufen. Deswegen haben sie hohe Lagerbestände. Jetzt beginnt, weil sie die Lagerbestände natürlich abbauen wollen, die Zeit der Sonderangebote. Sonderangebote führen dazu, dass bei den Unternehmern die Margen in die Knie gehen. Wenn die Margen in die Knie gehen, dann reagiert darauf wieder der Kapitalmarkt. Und speziell bei den Elektroautos, all jene, die Elektroautos produzieren, dort sind die Preise und die Margen sehr stark zusammengebrochen. Einerseits fluten die Chinesen die Märkte und andererseits, wie gesagt, weniger Nachfrage führt dazu, dass sie hier mit den Preisen etwas machen müssen. Es passt zu diesem Bild mit der Neuverschuldung auch das jährliche Aktionärsschreiben von Larry Fink. Viele, die sich mit Kapitalmärkten beschäftigen, kennen Larry Fink. Er ist der CEO, der oberste Boss des größten Vermögensverwalters, BlackRock. Man muss sich nur die Dimensionen anschauen, wie BlackRock seit der Finanzkrise gewachsen ist. Damals war BlackRock ist hervorgegangen aus Merrill Lynch, ein Vermögensverwalter, der vor der Finanzkrise in Schieflage geraten ist und daraus ist dann eben BlackRock hervorgegangen. Damals war BlackRock 1,3 Billionen Dollar groß. Die letzten Zahlen, die wir von BlackRock kennen, weisen eine Größe von 10 Billionen Dollar aus. Nur damit man die Dimensionen zuordnen kann, BlackRock ist so groß wie zweimal die gesamte volkswirtschaftliche Produktion von Deutschland, sogar 2,5-mal. Also schon recht mächtig. Und der Larry Fink hat sich zur Gewohnheit gemacht, jedes Jahr, Anfang des Jahres, einen Aktionärsbrief zu schreiben und in diesem Brief die Aktionäre auf bestimmte Themen hinzuweisen. Vor Jahren ist er in die Kritik geraten, weil er sehr, sehr stark, sehr weit sich in der ganzen ESG-Thematik rausgelehnt hat. Das hat einigen ESG-Fans gefallen, anderen eher nicht. Aber das aktuelle Schreiben von Larry Fink ist interessant. Sollte man mal gelesen haben, wenn man nicht Aktionär ist bei BlackRock, dann ist es trotzdem interessant, das einmal in die Hand zu nehmen und anzuschauen, was er denn so schreibt und worauf er die Aktionäre vorbereitet. Und in diesem Jahr schreibt BlackRock darüber, dass es besondere Risiken gibt, auf die wir achten sollten. Und ein Risiko wird benannt mit der extrem starken Verschuldung des amerikanischen Systems. Einerseits, dass die Schulden gestiegen sind, was noch nicht so ein Riesenproblem wäre, wenn das Geld vernünftig verwendet wird, nämlich für Wachstum. Aber auf der anderen Seite, dass die Zinsen gestiegen sind. Vor 2 Jahren waren wir noch bei 1% und jetzt sind wir bei 4%. Und diese Differenz von 3%, das ist deswegen ein Problem, weil das Geld natürlich aufgetrieben werden muss. Und wenn das Geld für Zinsen bezahlt wird, dann fehlt das Geld an anderer Stelle. Und was noch wichtig ist, bis jetzt war es für Amerika kein Problem, seine Staatsanleihen immer umzufinanzieren. Wenn also Anleihen ausgelaufen sind, dann konnten durch Emission von neuen Anleihen die alten Staatsanleihen bedient werden. Aber in letzter Zeit haben die internationalen Käufer für amerikanische Staatsanleihen das Interesse verloren. Es gibt auch mittlerweile Alternativen. Nehmen wir nur Japan her. Die Japaner haben jahrzehntelang gerne amerikanische Staatsanleihen gekauft, weil es in Japan keine Zinsen gab. Jetzt hat die japanische Notenbank eine Änderung der Zinspolitik eingeleitet. Sie haben begonnen, auch Zinsen zu zahlen und somit wird Stück um Stück Kapital aus Japan nicht mehr in amerikanische Staatsanleihen fließen, sondern eben in japanische Anleihen. Aktuell werden die amerikanischen Staatsanleihen nur noch um zu 30% von ausländischen Investoren gehalten, Tendenz fallend. Und das stellt ein Problem dar, weil alles, was aus Amerika selber finanziert werden muss, das fällt an Kapital, um in Amerika zu investieren. Und der Larry Fink, der versucht in seinem Schreiben nicht nur eine Problematik aufzuzeigen, sondern er weist auch darauf hin, was die Lösung wäre. Und aus seiner Sicht wäre die Lösung einerseits natürlich sparen. Das ist in einem Wahljahr ganz, ganz schwierig, weil beide versuchen, mit Wahlzuckerln die Menschen zu gewinnen. Und das zweite wäre, Steuern nicht senken, sondern heben, um dann diese Mehreinnahmen, die man hat, für Investitionen zu verwenden. Und er führt an, dass die Infrastruktur in Amerika ganz eine wichtige Geschichte wäre. Und mit dieser Infrastrukturinvestition sollte die amerikanische Wirtschaft zumindest 3% Wachstum erreichen. Und das ist ganz eine wichtige Geschichte. Wenn das tatsächlich gelingen würde, wäre das natürlich ein Eldorado für Aktien, weil das Beste, was passieren kann für Aktien, wenn eine Wirtschaft wächst, das ist im Grunde ein Eldorado, ideale Rahmenbedingungen für Aktien. 3% Wachstum zu erreichen ist nicht einfach, aber das wäre seine Lösung. Und Larry Fink wäre nicht Larry Fink, wenn im Hintergrund nicht auch Eigeninteresse dabei wäre. BlackRock hat jetzt gerade vor kurzem ein Unternehmen oder einen Vermögensverwalter übernommen, der hauptsächlich in Infrastruktur investiert, nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Da sehen wir überall, dass die Infrastruktur in vielen Teilen der Welt noch gar nicht so richtig ausgebaut ist oder dort, wo es ausgebaut war, schon marod ist und das Ganze erneuert werden muss. Das Zweite, was er anführt als Risiko, das ist auch eine recht wesentliche Geschichte, das ist das Problem mit der nächsten Generation, dass man hier derzeit leider Zukunftsverdrossenheit sieht bei über 50% der jungen Befragten. Und warum ist das ein Risiko? Weil, wenn die Perspektive fällt und die befragten Jugendlichen mehr als 50% sagen, sie sehen keine Perspektive, dass sie es besser haben würden als ihre Eltern. Das heißt, sie sehen nicht die Perspektive, dass sie mehr erreichen als die Eltern. Und das ist deswegen fatal, weil wenn die Perspektive nicht da ist, dann zeigt man weniger Einsatz. Wenn weniger Einsatz da ist, verdient man weniger. Wenn weniger verdient wird, wird weniger konsumiert. Wenn weniger konsumiert wird, ist das schlecht für die Wirtschaft. Und wenn weniger verdient wird, wird auch weniger angelegt, was ja BlackRock wieder betrifft. Und seine Lösung für das Problem ist genauso wie die erste Geschichte, Investition in Infrastruktur und die Perspektiven den Jungen gerade in der Transformation, in der kompletten Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen zu zeigen, um da die Perspektiven zu sehen, dass man es mal sogar besser haben kann als die Eltern. Es gibt ja diesen Spruch, wir wollen, dass unsere Kinder es einmal besser haben als wir, aber wir sind schon auf so einem Level angekommen, wo soll es dann noch besser hingehen, wo soll man noch hinsteigern? Also ist die Transformation im Zusammenhang mit Infrastruktur eine mögliche Perspektive, eine Idee, wie diese Weiterentwicklung stattfinden könnte. Spannend, spannend. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, hier diesen Brief einmal von Larry Fink zu lesen. Das Interessante ist, dass er schon in den vergangenen Jahren hat man gesehen, dass er in der Lage ist, damit Kapitalströme auch zu bewegen. Es ist unglaublich viel in die ESG-Thematik hineingeflossen. Jetzt kühlt das ein wenig ab, weil man sieht, okay, man kann nicht sofort alles so theoretisch um die Ecke reißen und nach vorne bringen. Aber gerade die KI-Fantasie und Infrastruktur, das sind so Themen, die aus seinem Blickwinkel für die Zukunft, für die Hauptprobleme sogar als Lösung angesetzt werden könnten. Ja, mit diesen Gedanken starten wir mal in den heutigen nächsten Tag. Ich wünsche allen erfolgreiche Gespräche, erfolgreiches Schaffen und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz. der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.